Wir begrüßen Jesus, wir warten auf ihn. Und stellt euch vor, Jesus würde jetzt hier hinten zur Tür reinkommen. Dann würdet ihr alle aufstehen, oder? Dann bitte ich euch mal aufzustehen. Und ihr würdet wahrscheinlich hier euch strecken, dass Jesus euch auch sieht. Das dürft ihr jetzt mal machen. Streckt euch mal. Genau. Ah, und ihr würdet euch darüber strecken, weil da ist ja jemand vor euch. Und ihr würdet euch in die andere Richtung strecken, weil da ist auch jemand. Ah. Und ihr würdet ganz wild winken. Ah, schön. Er hat euch gesehen. So, jetzt dürft ihr euch mal ausschütteln. Okay. Und dürft euch wieder hinsetzen. Und war gut, oder? War mein Auftrag heute, das musste ich heute machen, weil es immer heißt, wir sitzen so viel. Sitzen die ganze Zeit nur rum. Man kann ja auch Jesus anders begrüßen. Ja, heute geht es um das Thema Friedenszeit. Frieden. Lustig, oder? Wo ist denn hier Frieden zu finden? Wir leben ja in überhaupt gar keiner Friedenszeit. Wir leben in einer sehr unzufriedenen Zeit, in einer sehr unfriedenhaften Welt. Und wir Christen reden aber auch im Advent immer von dem Friedefürst, der kommt, und von dem Frieden. Und machen wir uns dann nicht was vor? Wo ist der Frieden, auf den wir warten? Und ich möchte mit euch drei verschiedene Friedensperspektiven anschauen. Also den Frieden aus drei verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Und dann wollen wir mal sehen, Friede hat ganz unterschiedliche Perspektiven. Das erste ist dieser politische Friede, der leider in unserer Welt gerade nicht so da ist. Das zweite ist so ein geistlicher Friede, nämlich dass Jesus kommt in diese Welt. Und das dritte ist der Friede, den wir persönlich machen können. Und da gucken wir uns heute die Geschichte von Jakob und Esau an. Seid ihr dabei? Kurze Friedensperspektiven. Dann starten wir gleich in die erste. Pax Romana. Kaiser Augustus, Gaius Octavian, Er hatte die Idee, er kam aus 27 vor Christus, nicht zum Glauben, sondern an die Macht. Und er hatte die Idee, ein ganz besonderes Friedensreich aufzurichten. Also dass seine Zeit, in der er regiert, eine ganz besondere Ära ist, die die Römer niemals mehr vergessen werden. Und so hat er den Pax Romana erfunden, die Zeit des römischen Friedens. Augustus hat in dem ganzen römischen Reich, es war ja riesig groß, eine Ordnung geschaffen, die Frieden garantiert. Und dieser Frieden gilt natürlich vor allem den Menschen in Rom, die haben das auch gespürt. Friede, Ordnung, Sicherheit. Rom ist damals von der Stadt der Ziegel zu einer Stadt aus Marmor geworden. Also richtig prächtig, schön, wundervoll. Die römischen Bürger im Römischen Reich, die haben erlebt, Augustus Octavian, er schafft Frieden, er erhält Frieden, er ist mächtig und stark. Aber wie kann man Frieden schaffen? Man kann Frieden schaffen, indem man Ordnungen schafft. Und es geht leider nicht ohne das Schwert. Und so war zum Beispiel an den Rändern des Römischen Reiches ist viel gekämpft worden, blutig gekämpft worden, viel Blut vergießen, viel Not, viel Leid. Auch die Menschen, denen es nicht so gut geht, den sozial Schwachen, auch die wurden noch mehr ausgegrenzt, damit der römische Frieden auch bestehen bleibt. Das ist immer das Problem. Wie viel Frieden auf unserer Welt gibt es nur deswegen, weil er durch Gewalt erzwungen wird? Es ist ein Friede von außen. Er ist ein Stück weit aufgesetzt. Es ist kein wirklich innerer Friede. Weil echter Friede durchdringt alles. Echter Friede kommt von innen und macht sich Platz nach außen. Wer lässt denn Frieden werden, auch in deinem, in meinem Leben? Woher kommt dieser Friede? Wir finden den ja nicht in den Umständen, in dem, was so passiert um uns herum. Oft nicht. Was ist, wenn mein Herz keinen Frieden hat, sondern viel Unzufriedenheit? Vielleicht kennt ihr das auch gerade, so eine Unzufriedenheit mit der Lage, mit der Weltlage, mit der Situation, mit den Energiekosten, die explodieren. Unzufriedenheit, Angst, wie kann es weitergehen? Und wenn wir selber in uns Unzufriedenheit haben, dann geben wir Unzufriedenheit nach außen weiter. Wenn wir selber im Herzen keinen Frieden haben, dann werden wir auch keine Friedensstifter sein. Es kann sein, dass wir friedlich sind. Das ist ein friedlicher Mensch. Der ist aber irgendwie, können wir sagen, harmlos. Aber Friedensstifter zu sein, bedeutet ja, Frieden weiterzugeben. Das kann ich nur, wenn ich selber Frieden im Herzen habe. Deswegen die zweite Friedensperspektive, der Friedensbringer. In diese Zeit des Pax Romana kommt der Friedensbringer. Und er kommt an den Rand des Römischen Reichs, also da, wo blutig gekämpft wird. Da kommt er auf die Welt. Und die ersten, die davon erfahren, sind die Engel. Plötzlich war bei dem Engel ein ganzes Heer von Engeln. All die vielen, die im Himmel Gott dienten, und sie priesen Gott und riefen: Groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel, denn sein Frieden ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat und die er liebt. Aha, der Friede kommt herab, der Friede ist von Gott runtergestiegen. Und die Hirten, die das hören, die scheinen eine Sehnsucht im Herzen gehabt zu haben, diesem Frieden nachzujagen. Sonst wären sie ja nicht aufgebrochen. Sonst hätten sie gesagt, ja, alles, was bringt uns das? Aber sie scheinen auch unzufrieden gewesen zu sein und sich nach Frieden gesehnt zu haben. Und dann finden sie da ein kleines Baby in Windeln gewickelt in diesem Pfau. Und sie denken sich wahrscheinlich, oh, das sieht ja auch recht friedlich aus, so ein kleines Kind. Zumindest wenn es schläft, ist es ja friedlich. Aber dieses Kind soll das den Frieden bringen? Das ein Friedensbringer sein? Was will ein kleines Kind uns bringen an Frieden, außer dass es friedlich aussieht? Weil Friede muss ja auch, ja, mit Kraft, du musst ja einen Frieden auch herstellen können. Ja, du musst ja einen Frieden auch erhalten können. Pax Romana, da muss ja Wumms dahinter sein. Ein Friede ist ja nicht einfach nur da und dann kommt so ein Baby, kann doch noch nicht mal lesen und schreiben, gar nichts und will Friedensbringer sein. Es ist die Art von Frieden, die hier kommt zu uns auf diese Welt, die ist für unser menschliches Hirn gar nicht so leicht zu verstehen, weil es so anders ist als das, was wir kennen, als das, was vielleicht menschlich rational ist. Da kommt jetzt ein Stück Reich Gottes auf diese Erde und im Reich Gottes ist nun mal immer alles irgendwie umgedreht, umgekehrt als das, was wir kennen, was normal ist. Und vielleicht ist es nur dieses Baby, das uns diesen Frieden zeigen kann und bringen kann. Vielleicht konnte es nur in Form eines hilflosen, wehrlosen Babys in unsere Welt kommen. Weil wir hier vielleicht das Flüstern des Schöpfers hören, der in unser Leben reinspricht, egal was passiert in deinem Leben, ich halte dich, so wie ich so ein Kind halt. Egal was kommt, wenn du durch dick und dünn gehst, ich trage dich durch, ich hab dich. Und selbst noch auf dem Sterbebett, ich halte dich. Du bist genug, so wie du bist. So wie dieses Kind einfach genug ist. Es muss ja nichts leisten oder machen. Es ist einfach gut, wie es ist. Ich halte dich. Ich trage dich. Du bist wertvoll, auch wenn du nur da bist. Und wie rennen wir auch durch diese Adventszeit. Und wir haben so viel zu tun und zu schaffen und zu machen, anstatt dieses Flüstern Gottes zu hören in unser Leben rein. Das Flüstern des Friedenbringers. Es ist gut, ich halte dich. Ja, jetzt dürft ihr mal durchatmen, ganz tief. So wie ich bin, boah, so bin ich in Gottes Augen gut. Ist es nicht schön? Ich habe noch eine dritte Friedensgeschichte, Friedensperspektive dabei und jetzt sind wir bei Jakob und Esau. Da sagte der Herr zu Jakob: Kehre in das Land deiner Vorfahren und zu deinen Verwandten zurück. Ich werde dir beistehen. Jaha, jetzt soll der Jakob was Spannendes machen. Er soll zurück zu seinem Bruder. Beim Laban, bei seinem Onkel, lief es schon länger nicht mehr so gut. Also es lief ja am Anfang nicht so gut. Da musste der ziemlich lang arbeiten, damit er seine Frauen da gewinnt. Er wollte eigentlich nur die eine und musste erst die andere nehmen. Und naja, schwierige Geschichte. Auf jeden Fall, am Ende lief es auch nicht mehr so gut. Misstrauen, Streitereien, schwierig. Und Jakob beschließt zu gehen. Und dann sagt Gott ihm, wo er hingehen soll, gehe, kehre in das Land deiner Vorfahren und deiner Verwandten zurück. Klingt ganz nett, wieder nach Hause zu gehen, aber was erwartet ihn daheim? Die Eltern sind gestorben, sein Bruder Esau. Ja. Und das Letzte, was er von seinem Bruder gehört hat, ist, ich bring dich um, sobald der Papa tot ist. Also es ist nicht so eine schöne Perspektive. Was ist über all die Jahre passiert? Vielleicht ist ja die Wut, der Hass beim Esau hat sich noch weiter angestaut. Sodass er denkt, dass er denkt, wenn es das Letzte ist, was ich mache, ich bringe meinen Bruder noch um. Oder zumindest, ich werde mich ordentlich bei ihm rächen. Weil Jakob hat ja seinen Bruder auch mächtig übers Ohr gehauen. War ja wirklich keine schöne Sache, die da passiert ist. Also seine Angst war ja auch zu Recht. Da ist ein Konflikt, dem Jakob, dem fährt es ganz schön rein. All die Jahre konnte er das irgendwie von sich fernhalten, weil er war ja weit weg, ja, hat vielleicht nur manchmal drüber nachgedacht, aber jetzt kommt alles, er muss jetzt in diese Situation, Konfliktsituation reingehen. Ich weiß es von mir, wie schwer es manchmal ist, manche Konflikte anzugehen. Manche sind ja leicht. Manche kann ich schnell klären. Aber es gibt manche Konflikte, die sitzen vielleicht schon tief oder da bin ich an der Stelle berührt, wo ich ganz verletzlich bin oder vielleicht schon ganz lange irgendwie eine tiefe Wunde ist. Und dann habe ich einfach Schiss. Ich kann das so gut nachvollziehen, wie Jakob da irgendwie ihm die Beine schlottern und er sagt, boah, muss ich dahin? Ja, du musst dahin. Und es ist ja oft so, dass in Konflikten gibt es zwei Möglichkeiten, die passieren können. Also eigentlich gibt es drei. Die eine ist aber in unserem Leben oft gar nicht so relevant. Aber Jakob hat sie, nämlich ich könnte nach Hause kommen und es könnte sein, dass ich umgebracht werde oder meine Familie. Das ist oft nicht unser Problem in Konflikten. Aber es gibt zwei realistische Möglichkeiten. Das eine ist, ich kriege den Konflikt geklärt. Das ist die eine Möglichkeit. Also man spricht darüber und man einigt sich und dann ist es eigentlich wunderbar, weil man danach irgendwie was geklärt hat. Es fühlt sich wieder gut an und frei. Die zweite Möglichkeit, die es auch gibt, ist, dass der andere zwar meine Entschuldigung oder meine Konfliktklärung oder meine Vorwürfe hört, aber sagt, ich will das gar nicht mit dir klären und sich von mir abwendet. Dann habe ich aber den Vorteil, dass ich wenigstens das versucht habe, das zu klären, dass es nicht mehr so offen im Raum hängt, sondern es ist angesprochen. Wenn der andere da nicht drauf eingeht, dann kann ich wenigstens für mich, weil ich habe alles versucht, das jetzt endlich mal loslassen. Das sind die zwei Möglichkeiten in der Konfliktklärung, die passieren können. Und beide sind an sich gut. Und trotzdem haben wir oft so Angst, in so Klärungen reinzugehen. Und jetzt ist hier, dass Gott den Jakob schiebt. Der drängt den, der sagt, jetzt geh. Und ich finde es schön, dass Gott schon manchmal in meinem Leben, wo ich gesagt habe, na, das mache ich nicht. Und er hat mich geschoben, hat gesagt, doch, du gehst da jetzt hin. Du sprichst es jetzt an. Das wird geklärt. Gott drängt, geh. Ja, Jakob hat so viel Angst vor dieser Begegnung, dass er sich wochenlang im Kopf darauf vorbereitet. Alle Eventualitäten, die da kommen können, die denkt er vorher durch. Und als es dann dahin kommt, dass er seinem Bruder entgegenzieht, da schickt er erst einmal verschiedene Viehherden vorneweg, also Esel und Kamele und sonst was, die erstmal seinen Bruder besänftigen oder gütig stimmen sollen. Das sind alles Geschenke. Ja? Also der Esau läuft da, hat 400 Mann noch mit dabei. Schon beängstigend für den Jakob, als der hört, der kommt mit 400 Mann, also nicht Familie und so wie er. Er hat ja nur Familie, Knechte, Mägde, Kinder, Frauen, sondern er kommt mit 400 streitbaren Männern. Und dann kommt Esau so und dann kommt ihm eine Herde nach der anderen entgegen. Und immer ein Hirte, der halt sagt, das ist ein Geschenk deines Bruders Jakob, deines Knechtes, der sich vor dir niederbeugt. Als Jakob aufblickte, achso, das habe ich sogar hier im Text. Als Jakob aufblickte, sah er Esau kommen und hinter ihm seine 400 Mann. Da stellte er die Kinder zu ihren Müttern, zu Lea und zu Rahel. Lea war ja seine erste Frau, Rahel die Frau seines Herzens. Und zu den beiden Nebenfrauen. Dann ließ er die Nebenfrauen mit ihren Kindern vorangehen. Dahinter ging Lea mit ihren Kindern und zum Schluss kam Rahel mit Josef. Also der Gedanke war ganz einfach, wenn Esau da irgendwie Krieg führen will oder kämpfen will, dann wird er zuerst die Nebenfrauen töten, dann die Lea und am Ende seine Rahel. Die kann er dann noch in Sicherheit bringen. Aber, man muss ihm zugutehalten, Jakob selbst ging an der Spitze des Zuges und warf sich 7-mal auf die Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Das war ein Schauspiel. 7-mal, er wirft sich auf die Erde. Es ist unglaublich. Er zeigt, ich bin dir unterwürfig, du bist mein Herr, ich beuge mich ganz vor dir. Esau aber lief ihm entgegen, umarmte und küsste ihn. Beide weinten vor Freude. Das ist jetzt ein wundervoller Moment, diese Tränen, die da fließen. Esau nimmt ihn an, wie er ist. Das hätte Jakob nicht erwartet. Dass sein Bruder ihn wieder annimmt und ihm alles vergibt, das hätte er nicht erwartet. Das muss man auch dem Esau ganz, ganz hoch anrechnen. Er hat die Jahre nicht genutzt, um seinen Hass zu pflegen oder seine Verletzungen zu kultivieren. Er hat die Jahre genutzt, um in den Vergebungsprozess zu gehen. Und dann wird Frieden unter diesen Brüdern. Ich lese noch mal ein paar Verse weiter. Als Esau die Frauen mit ihren Kindern sah, fragte er seinen Bruder, wen hast du da bei dir? Das sind die Kinder, die Gott mir geschenkt hat, sagte Jakob. Die Nebenfrauen mit ihren Kindern traten herzu und warfen sich vor Esau nieder. Ebenso Lea mit ihren Kindern und zuletzt Rahel mit Josef. Josef war ja der damals jüngste Sohn. Was wolltest du denn mit den Herden, die du mir entgegenschicktest? Fragte Esau seinen Bruder. Also er fand es ein bisschen komisch mit den ganzen Viechern. Ich wollte dir, meinem Herrn, ein Geschenk machen, damit du mich freundlich aufnimmst, erwiderte Jakob. Lieber Bruder, sagte Esau, ich habe selbst genug. Behalte es nur. Nein, nein, sagte Jakob, wenn du mir wieder gut bist, musst du mein Geschenk annehmen. Wie man vor Gott tritt, um Gnade zu finden, so bin ich vor dich getreten und du hast mich freundlich angesehen. Darum nimm mein Geschenk an. Gott hat mir Glück gegeben, ich bin sehr reich geworden. Jakob drängte seinen Bruder so lange, bis er alles annahm. Der musste diese Viecher alle nehmen. Aber wollte oder nicht. Hier erlebt Jakob etwas, was Gnade ist. Er erlebt Gottes Güte ohne Geschenke. Das braucht's doch nicht. Du, dich nehme ich wieder an, so wie du bist. Du musst doch nicht vor mir kriechen. Es ist wieder gut zwischen uns. Wir dürfen in dieser Welt nicht nur Menschen sein, die friedlich leben, sondern wir dürfen in unserer Welt Friedensstifter sein. In den Konflikten, in denen wir stehen. Weil wenn Gott in eine Situation reinkommt, der Friedensbringer, dann wird Frieden, echter Frieden. Und hier passiert was, durch die Versöhnung mit Esau passiert was Schönes, nämlich zum einen Versöhnung, zum anderen kommt jetzt erst Jakob ganz in diesen Segen rein, der ihm verheißen ist. Er ist ja der Gesegnete seines Vaters. Er hat ja den Erstgeburtssegen. Wäre er nie heimgekommen, hätte er diesen Platz als Erstgeborener, diesen Segen niemals empfangen können. Er wäre davongelaufen. Und jetzt kommt er rein in den Segen, in den Platz, den Gott ihm bereitet hat. Durch die Versöhnung, durch das, was passiert. Und er darf Oberhaupt der Familie sein, Stammvater. Und wenn wir unsere Konflikte klären, wenn wir zu Friedensstiftern werden, dann passiert auch was Wunderschönes, nämlich dass auch in unserem eigenen Herzen Frieden wird. Was haben wir heute gehört? 3 Perspektiven auf Frieden. Die politische Perspektive, das ist gar nicht so einfach, da Frieden herzustellen, Frieden kann man nicht erzwingen, an mancher Stelle schon, je nachdem, aber es ist oft eine gewaltige und blutige Geschichte mit dem Frieden. Und wir wünschen uns so sehr Frieden in der Ukraine, in den Konfliktgebieten dieser Erde. Aber es ist oft der Friede der Reichen, der Friede der Mächtigen, die sich ihren eigenen Frieden schaffen wollen. Interessanter ist der Friede, der uns als Kind, als Baby in der Krippe begegnet. Ein Friede, der von innen kommt, der mir sagt, du bist, wie du bist, angenommen, du bist gut genug, ich halte dich, egal was passiert. Das ist ein ganz tiefer Friede und eine Geborgenheit, dieses Wort der Annahme. Und wir haben gehört, ich darf selber Friedensstifter sein, Konflikte angehen, mutig sein. Was habe ich schon zu verlieren in Konflikten? Meistens kann ich nur gewinnen. Und ich glaube, dass in diesem Frieden, der wird, ganz schön viel Segen steckt, den ich einnehmen kann. Lass uns noch beten. Herr, wir schauen in diese Welt und wir bekommen Angst. Angst vor der Gewalt, vor den Dingen, die dort passieren, durch den Frieden, den sich Einzelne schaffen wollen, indem sie andere unterdrücken. Herr, wir leiden mit in der Not, in Raketenbeschüssen in der Ukraine, all das, der Abschnitt von der Versorgung. Und Menschen fallen in schreckliches Leid, in schreckliche Not. Und wir haben so gehofft, dass es nie wieder passiert, solche blutigen, schrecklichen Kriege. Erbarm du dich. Du bist der Friedensbringer. Du kannst dort sein, du kannst helfen. Erweck du und befähig du Menschen, die helfen, die Liebe, die Annahme und Güte zu den Menschen bringen. Segne vor allem die Kinder. Und Herr, du bist der Friedensbringer, daran halten wir fest, auch im Advent jetzt, wenn wir wissen, du kommst wieder, um am Ende deinen Frieden aufzurichten, um Gerechtigkeit zu schaffen. Und deswegen erwarten wir dich, wir ersehnen, dass du kommst und dass du diesen Frieden schenkst. Herr, und in der Zwischenzeit halten wir uns fest an dem Kind in der Krippe, an diesen Worten, die du uns zuflüsterst. Lass uns Menschen sein, die diesen Frieden erleben, ganz tief von innen. Herr, gib uns ganz viel Mut, Friedensstifter zu sein. Herr, du weißt, wie oft unser Herz auch dicht macht oder Angst hat und sich drückt. Ich bitte dich, schieb du uns, dräng du uns wie den Jakob, dass wir echte Friedensstifter sind. Dass andere durch uns deine Gnade erleben. Amen.